Ja, wir haben heute einen Text, wir haben ihn durch die Reihe aus dem Jeremia und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Und wir sind jetzt schon bei Jeremia 4, ich habe jetzt mal Jeremia 3 genommen, damit ihr jetzt nicht nur die Gerichtsworte abkriegt, sondern auch noch ein paar Hoffnungsworte abkriegt. Und deshalb beginnen wir mit Jeremia 3. Ich möchte aber, bevor wir das an die Wand werfen, noch einiges, vielleicht noch ein, zwei Sätze vorher sagen. Was ist da eigentlich los? Wer jemand das Buch Jeremia schon mal gelesen hat oder den Jeremia kennt, dann weiß man, der Jeremia ist auch der, der die Klagelieder verfasst hat. Das ist ein Mensch, der Prophet war in seiner Zeit, der keine schöne Aufgabe hatte. Der hatte nämlich die einzige Aufgabe, war tatsächlich bei ihm, nur das Gericht dem Volk Israel zu verkünden. Das war seine einzige Aufgabe. Und in dieser Aufgabe dürfte er nicht nur Seelsorge machen, er dürfte keine Trauerbesuche machen, er dürfte nicht heiraten und ist beauftragt und berufen worden von Gott. Und das geht in dem ersten Kapitel vor, seine Berufung, die durch den Herrn bei Maria an ihn erging. Und er sieht sich nicht in der Lage, dieser Jeremia. Das ist ein bisschen wie bei Mose, ne? Der hat ja auch gesagt, nee, ich bin's nicht. Und wir drücken uns auch gern vielleicht in manche Dinge, wo wir genau wissen, wir als Christen müssen hier jetzt irgendwas machen oder einen Schritt gehen oder entgegenkommen. Da sehen wir uns auch oft nicht imstande. Der Jeremia hat sich überhaupt nicht imstande. Nee, er kann überhaupt nicht sprechen. Und da lesen wir im Kapitel 1, was der Herr zu ihm sagt. Du aber würde deine Lenden, mache dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde, sei nicht verzagt vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen verzagt mache. Siehe, ich mache dich heute zu einer festen Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, gegen die Könige von Juda, gegen ihre Fürsten, gegen ihre Priester und gegen das Volk des Landes. Sie werden zwar gegen dich streiten, aber sie werden dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Finde ich genial. Und im Kapitel 2 geht es dann gleich los, die erste Ansage an das Volk Israel. Und die erste Ansage, die ist damit verbunden, dass Gott zunächst einmal seine Zuneigung dem Volk Israel gegenüber bestätigt. Seine Liebe zu diesem Volk, wie er sie auch geführt hat, wie wir alle die Geschichten aus dem Alten Testament ja gut kennen, wie er sie aus Ägypten lernt. Das sind ja spannende Geschichten, vor allem im Kindergottesdienst. Das sollte uns heute als ältere Menschen auch beeindrucken, was Gott hier getan hat. Und was machen sie? Sie fallen ab von Gott, sie wenden sich ab von Gott und wenden sich anderen Göttern zu und anderen Machthabern. Mich, die Quelle, heißt es in Kapitel 2, mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Er beschreibt, wie sie hin und her laufen und bezichtigt sie des Ehebruchs mit ihrem Herrn. Und das beschreibt nicht nur die Situation des Volkes Israel in der damaligen Zeit. Das war also etwa 520 vor Christus, wo dieses Buch Jeremia geschrieben und wo die Zeit war. Sondern es beschreibt nicht nur die Situation des Volkes Israel, sondern eines jeden Menschen. Und jeden Volkes bis zum heutigen Tag, das sich ohne Gott ein Leben lang durchverirrt, will ich mal sagen. Menschen, die sich durchverirren, warum? Weil sie sich Gott nicht zuwenden, weil sie sich nur selbst zuwenden, weil sie nur ihre eigenen Interessen, Ideale oder Vorstellungen entsprechen wollen. Das ist echt ein Drama. Wenn ich die Welt anschaue heute und ich sage manchmal, die Leute, dass Leute heute zum Glauben kommen, ist nicht so einfach. Wenn wir Fromme schon Probleme haben, einzuordnen, was Gott alles zulässt. ob es die verfolgte Gemeinde ist, ob es unser Rechtsruck ist in unserem Land. Ich bin kein Politiker, muss ich euch gleich sagen. Ich finde schön, dass hier ganz wichtig, es gibt Leute, Christen, die beten gar nicht für die Regierung. Das ist so wichtig für die Regierung zu beten, sich auch damit zu befassen. Und ich, wie gesagt, ich möchte hier keine Politik betreiben, aber es ist ein Drama. Warum ist es ein Drama? Weil man eben alles ohne Gott macht. Und der Herr nimmt bei Jeremia in dem Alten Testament vor Israel kein Blatt vor den Mund. Und doch bringt er in diesem Jeremia Hoffnung zum Ausdruck. Sollte er ewiglich grollen, für immer zürnen? Lesen wir die ersten Verse aus unserem Kapitel. Jeremia 3, Abvers 6. Und der Herr sprach zu mir in den Tagen des Königs Josia: Hast du gesehen, was Israel die Abtrünnige getan hat? Sie ist auf jeden hohen Berg und jeden grünen Baum gelaufen und hat dort Hurerei getrieben. Und ich dachte, nachdem sie das alles getan hat, wird sie zu mir zurückkehren. Aber sie kehrte nicht zurück. Und ihre treulose Schwester Juda sah dies. Ich aber sah das, obwohl ich die Abtrünnige Israel wegen ihres Ehebruchs entlassen und ihr den Scheidebrief gegeben hatte, sich ihre treulose Schwester Juda nicht fürchtete, hinzugehen und auch Hurerei zu betreiben. Und so kam es, dass sie durch ihre leichtfertige Hurerei das Land entweihte und sie trieb Ehebruch mit Stein und Holz. Trotz alledem ist ihre treulose Schwester Juda nicht von ganzem Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein, spricht der Herr. Was wird hier beschrieben? Wir wissen, dass sich das Volk anderen Göttern zugewandt hat. Hiskia, der uns allen bekannte König von Juda, der während der Zeit Jeremias lebte, der hat Reformen begonnen, hat die Götter, den Götzendienst abgeschafft. Er hat sogenannte Säuberungen vorgenommen. Was war denn vor ihm, vor dem Hiskia, sein Vater? Sein Vater hieß Ahas, der widmete sich der Himmelsgöttin Moloch. Und das ist ganz tragisch, wenn man die Geschichte hier anguckt. Die habe Kinderopfer, indem sie Kinder, Kleinkinder verbrannt habe, dargebracht. 31 Jahre hat der Hiskia regiert. Und es wurde abgeschafft, was abzuschaffen geht in dieser Richtung, was diese Abgötterei betrifft. Und dann stirbt der Hiskia. Und alles geht wieder von vorne los. Das soll man alles nicht glauben. Der Sohn der Manasse, der Sohn von Hiskia, führt alles wieder ein, was sein Vater abgeschafft hat in 31 Jahren. Und es geht schneller, als man denkt. Denke als oft an die 40 Jahre DDR. Da ist nicht alles gleich zurechtgerückt mit der Vereinigung. Und wir merken jetzt, was das für Folgen mit sich bringt, dass die 40 Jahre Prägung, die sind nicht weg. Wir haben zu einer Gemeinde im Osten starke Beziehungen, weil ein Pastor von Söllingen bei uns, bei Karlsruhe, ist dort verheiratet und dort Pastor, also verheiratet mit einer Frau von Jena, haben Familie jetzt und über 25 Jahre machen sie dort Aufbauarbeit. 25 Jahre. 40 Leute kommen dort in den Gottesdienst. Ganz schwierig, Menschen zu erreichen für das Evangelium. Und dann predigt man dort. Die Leute kommen zum Glauben. und machen weiter so mit ihrem Leben, wie es vorher war. Die ändern gar nichts. Die müssen geschult werden im Evangelium, denen muss wieder gesagt werden, was im Evangelium steht. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen. Das müssen die lernen, Schritt für Schritt. Das ist eine Prägung, 40 Jahre. Die haben keinerlei christlicher Hintergrund, wie das oft bei uns der Fall ist. Irgendwo sind wir alle konformiert. Irgendwo kommen wir weitgehend alle irgendwoher aus einem christlichen Gepräge. Und es war noch jemand in der Familie, der uns das beigebracht hat. Die Oma oder der Opa. Das ist nichts. Das ist nichts. Die Leute kennen nicht das Einmaleins des Evangeliums, wenn sie zum Glauben kommen. Deshalb ist es so schwer, auch im Osten Gemeindearbeit voranzubringen. Es ist ein kleines Wachsen. Und hier sieht man auch diese 31 Jahre Hiskia, die haben nicht ausgereicht, um das Gepräge, was vorher war, über Jahrzehnte abzuschaffen. Der Manasse, der Sohn von Hiskia, der ja wieder alles eingeführt hat, man muss das alles so ein bisschen nachlesen in den Chronikbüchern. Also wenn man so Bibelstunde über Jeremia macht, dann nehmen sie sich immer eine Woche Zeit, ne? Weil da muss man alles lesen, was drumherum geschehen ist. Das ist verrückt. Und da kommt doch der wirklich zur Umkehr. Der Manasse, tatsächlich, der Sohn, merkt, hoppla, nee, dieser lebendige Gott, der will das nicht. Und dreht wieder alles rum und will wieder das Volk zurückbringen zu diesem einen Gott. Und wisst ihr, da steht an dem letzten Vers hier in unserem Text, die Vers 10, trotz alledem ist ihre treulose Schwester Juda nicht von ganzem Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein, spricht der Herr. Nur zum Schein, aber halt mitgemacht. Und im Grunde haben sie gemacht, was sie gewollt haben, aber das Aussehen haben sie sich dem Regime sozusagen untergeordnet. Und in der Zeit, wo sie den anderen Göttern geopfert und den anderen Göttern gedient habe, und das ist schon erschütternd, dass das Volk Israel schlimmer war, so wird es beschrieben in der Bibel, schlimmer mit dieser Göttin, mit dem Götterkult trieben, wie der Rest der Welt. Das waren die Schlimmsten. Das waren die Allerschlimmsten. Das fasziniert mich so an der Geschichte Israels, an der Geschichte mit Gott. Bei manchen steht ja Israel schon da oben, ne? Wenn ich es dann höre, immer hört man von Israel, und das ist die Weltenuhr und so. Das ist so. Und man muss sage, man kann gar nicht genug sich darüber informieren, wie es um Israel steht, weil der Zustand Israels ist der Zustand der Wiederkunft Jesu. Dort werden wir das sehen, an Israel. Und diese Geschichte mit dem Volk Israel, die zeigt mir eins, dass hier ein Gott dahinter steht, den wir alle anbeten, der das Volk Israel trotz ihrer Widrigkeiten liebt und sucht zurückzugewinnen. Nicht nur das, sondern jeden Menschen, der über diese Erde geht. Für mich ist das Volk Israel ein Sinnbild zum einen für die Abkehr von Gott, aber zum anderen auch für den Eifer Gottes, sein auserwähltes Volk auf die Spur zu bringen, sichtbar auf die Spur zu bringen, von innen heraus erneuert. So ist Gott. Die Sünden, die sitzen also tief in diesem Volk, während denn Jeremia hier lebt. Und da bekommt die Ansage Gottes weiter Gewicht. Gott reicht nämlich die Scheidung ein. Juda, das Nordreich von Israel, stiftet die anderen an, Götzendienst zu tun. Und das ganze Volk Israel, das Nord- und das Südreich, völlige Abwendung von Gott. Es scheint keine Antenne mehr zu sein für ihn. Sie Judas laufen.
Das Südreich.
Bitte?
Judas
das Südreich, Entschuldigung. Ja. Völlige Abwendung von ihm. Laufen in die Gegenrichtung. In Kapitel 2, Vers 8, da lesen wir, die Priester fragten nicht, wo ist der Herr? Und die mit dem Gesetz umgingen, erkannten mich nicht. Die Hirten fielen von mir ab und die Propheten weissagten durch Baal und liefen denen nach, die nicht helfen können. Sie jagten fremden Göttern nach. So wie wir das auch in unserer Welt beobachten, so wie es heute der Fall ist, der Mensch läuft doch, wenn wir uns rumgucken, wenn ich nur in meine Straße gucke, wo ich wohne. Wie viele sind denn da gläubig, Lukas? Das ist gut geantwortet. Das ist wirklich gut geantwortet. Das will man als gar nicht so sehen, weil man immer noch so das Gute irgendwie, ja, die sind freundliche Leute, sie sind gerechte Leute oder die sind feine Leute. Ne? Grüße einen immer schön über den Gartenzaun und so. Keiner steht sonntags morgens auf und geht in die Kirche oder in eine Gemeinde. Ein Nachbar zu unserer Seite, der war über 70, ist an Krebs erkrankt, da bin ich hin, ich habe es hier auch schon mal erzählt, sind wir hin, haben wir den Eindruck bekommen, während der Gartenarbeit, wir sollten dahin. Dann sind wir rein und dann hat das Fernsehen laufen gehabt und meine Frau ist zu seiner Frau, der hat gleich geheult, weil er nicht mehr lang zu leben hatte. Er war noch mobil, hat kein Fernsehen ausgemacht. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich wollte mit Ihnen mal sprechen, wie es Ihnen geht, wenn Sie jetzt so sterben in den nächsten Tagen oder Wochen. Wo geht es denn so hin? Wo glauben Sie, wo Sie landen? Es ist Zeit, dass Sie, ich sehe Sie nicht sonntags morgens in den Gottesdienst laufen, habe ich gesagt. Dann hat er gesagt, ich gehe nicht zu dem hin, mit dem ich nichts zu tun haben will. Und dann hat er das immer wieder wiederholt. Und dann habe ich gesagt, bei Jesus kann man immer wieder kommen. Man muss nicht in die Kirche laufen. Aber man kann mit ihm reden, man kann mit ihm sprechen, man kann sein Leben aufräumen. Herr Göttl, ich gehe nicht zu dem hin, zu dem ich nicht will. 3-4 Mal hat er gesagt. Ich gehe nicht zu dem hin. Der ist gestorben, 2-3 Tage später. Und seine Frau hat gesagt, ab diesem Moment, wo wir da waren, ist er nicht mehr ruhig geworden. Der ist unruhig gewesen. Hat immer gesagt, dass der da rüberkommen ist. Er hat das wie das Gott mit ihm gemacht hat, weiß ich nicht, aber er hat das Liebesangebot Gottes nicht verstanden oder nicht angenommen. Der Mensch will von Gott nichts wissen und geben wir doch mal selber, ich sage den Satz nicht gern, das will ich mal ehrlich sein, das ist ein blöder Satz, entweder ich bin's oder ich bin's nicht. Und wenn wir uns selber angucken, wie viele Probleme haben wir auch, wo wir Gott ausschließen möchten. Gewisse Dinge, die wir ohne ihn machen möchten, es geht ihnen ja auch nicht anders, was auch. Ne? So sind wir oft. Und was für ein Prozess das ist, auch immer wieder neu sein Leben ganz zu übergeben und sagen, nee, es ist auch das alles, alles gehört dazu. Mein Alltag, jedes kleinste Ding, es gehört einfach dazu. Wie schwer tun wir uns. Und der Mensch ohne Gott, der ist blockiert durch sich selber, weil er sich als Gott nimmt und anbetet und sich verwöhnt und sich seine Ziele verfolgt. Ohne Gott, ich brauche keinen Gott. Weil bei Gott muss man ja umkehren, muss man Buße tun, bei Gott muss man sich verbeugen, bei Gott gibt es keine Freude mehr, darf kein Wein mehr trinken und so Sachen. Es fällt mir das eine Katastrophe. Also jedenfalls sind das so Dinge, das sind Dinge im Kopf, wo die Freiheit des Glaubens überhaupt nicht mehr gesehen wird. Menschen versündigen sich und das Schlimme ist, sie kehren nicht um. Wir sehen das, sie kehren einfach gar nicht um, sie tun keine Buße, erkennen keine Schuld. Woher denn auch? Die Schuld kann uns nur der bekennen, der in uns wohnt. Der Heilige Geist durch Jesus Christus kann uns überhaupt nur die Schuld bewusst machen. Hier in unserem Text sagt der Herr, ich dachte, sie kommen zu mir, nachdem sie sich versündigt haben. Sie kamen aber nicht. Das ist Menschheitsdrama schlechthin, wird hier deutlich. Dort, wo ein Volk Gott ehrt, dort segnet auch der Herr bis zum heutigen Tag. Unsere Grundschule in Grötzingen, als unsere Kinder in die Schule gingen, eigentlich Mario drei Söhne, und gingen wir alle 3 Jahre, ist einer eingeschult worden. Und da war noch derselbe Rektor, der am ersten Sohn, auch am letzten Sohn war der noch Rektor. Mich hat immer eins beeindruckt, dass der Rektor am Ende seiner Ansprache gesagt hat, wir beginnen dieses Jahr mit Gottes Segen. Glaubt ihr denn, das hat keine Auswirkungen für so eine Schule? Wenn ein Chef sagt, wir arbeiten hier mit Gottes Segen und vielleicht das ganze Kollegium gar nichts vom Glauben wissen, glaubt ihr nicht, dass hier was aufgehalten, dass hier was gewirkt wird vom Heiligen Geist? Und wenn wir unsere Geschichte betrachten, dann müssen wir ganz klar hinsehen, Wenden gab es viele, aber die guten Wendungen kamen durch das Christentum. Was Würde, was Bildung, was Diakonie betrifft, kam von der Ecke der Christen. Da kommen sie dann mit Kreuzzügen, was das natürlich machen, Christen auch Fehler. Aber gucken wir die Grundrichtung an. Die Wende kam mit Christus, durch Gottes Wirken. Und so wirkt auch heute noch. Und wenn wir in unsere Geschichte unseres Volkes sehen, da gibt es Theologen wie Martin Luther, Melanchthon und so weiter, was für Segensspuren und Erweckungsbewegungen, und unser Verband kommt selbst daraus, waren die Folgen in Jahrhunderten, zurückliegenden Jahrhunderten, sondern gerade das Grundgesetz in unserem Land wurde auf die 10 Gebote aufgebaut. Heute werden Stück um Stück die göttlichen Ordnungen demontiert. Und da müssen wir uns auch nicht wundern, dass das Durcheinander, die Orientierungslosigkeit des Menschen ohne Gott keinen guten Weg beschreitet. Da brauchen wir uns nicht zu wundern. Wir haben die Aufgabe, weiter anhaltend zu beten. Wir müssen uns auch daran prüfen, dass unser Leben wahrhaftig ist im Glauben. Der Schein eines gottesfürchtigen Menschen ist nicht die Umkehr eines Menschen zum lebendigen Gott, die Gott von jedem Menschen einfordert. Und wenn ich so einen Text lese, wie hier in Jeremia, und wenn ich das Wort auf mich wirken lasse und auch Jesus auf mich wirken lasse, dann muss ich mich auch daran prüfen, ob ich scheinheilig bin oder geheiligt durch das Leben gehe. Trotz alledem, was in der Welt geschieht. In der Bibelstunde suchen wir immer Lieder raus und hat schon gelacht, die Sabine, warum braucht man keine Bücher, ne? Ich habe ja gesagt, wenn jetzt 60 und man älter wird, dann greift man auch auf die ältere Sache zurück. Und da, dieses Buch ist noch gar nicht so alt. Aber es gibt ein Lied da drin, was man nirgends mehr findet. Melodie kenne ich nicht. Aus dem Grund habe ich es dann auch in die Bibelstunde vorgelesen, lese ich es euch auch vor, weil es irgendwie so hineinpasst in die Situation. Das ist 317, wenn es jemand aufschlagen will und angucken will. Wir sehen die verlorene Welt so klar vor unserem Blick. Ja, deutlich sehen wir die Not und all ihr Missgeschick. Herr Jesus Christ belebt dein Volk in dieser Schicksalszeit. Herr Jesus Christ erweckt dein Volk, dein Geist macht uns bereit. Der Heide hält am Gott aus Stein und in Furcht und Grauen fest. Der Spötter möchte Gott selber sein, der sich auf nichts verlässt. Herr Jesus Christ, lass uns dein Volk den tiefen Schaden sehen. Herr Jesus Christ, mach fähig, uns zu lieben und verstehen. Die Welt ist klein geworden heu, das Wort schallt um die Erde. Herr, gib dein Evangelium, das auch verstanden wird. Herr Jesus Christ, gib uns Kraft, dein Heil für unsere Zeit in Vollmacht zu verkündigen, bei jeder Möglichkeit. Die Endzeitzeichen warnen schon und das Gericht ist nah. Das Kreuz ist noch trotz Spott und Hohn für jeden Sünder da. Lass die verlorene Welt uns sehen, dein Kreuz sei das Panier. Und wenn du neu dein Volk bewegst, beginne es bei mir. Lesen wir weiter in unserem Text ab Vers 11 bis zum Kapitelende. Und der Herr sprach zu mir, Israel, die Abtrünnige, steht gerechter da als Juda, die Treulose. Geh hin, rufe diese Worte aus gegen den Norden, hin und sprich, kehre um, Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr. Ich will mein Angesicht nicht vor euch verdüstern, denn ich bin gnädig, spricht der Herr, und zürne nicht ewig. Nur erkenne deine Schuld, dass du dem Herrn, deinem Gott, die Treue gebrochen hast und hierhin und dorthin zu den Fremden gelaufen bist, unter jeden grünen Baum, aber auch meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Eheherr. Ich will euch nehmen, einen aus jeder Stadt und zwei aus jeder Familie, und euch nach Zion bringen, und ich will euch Hirten nach meinem Herzen geben, die sollen euch weiden mit Erkenntnis und Einsicht. Und es wird geschehen, wenn ihr euch dann in jenen Tagen mehrt und fruchtbar werdet im Land, spricht der Herr, so wird man nicht mehr sagen, die Bundeslade des Herrn, und sie wird niemand mehr in den Sinn kommen. Man wird an sie nicht mehr gedenken und sie nicht mehr vermissen. Es wird auch keine mehr gemacht werden. Zu jeder Zeit wird man Jerusalem Thron des Herrn nennen und alle Heidenvölker werden sich dorthin versammeln. Zum Namen des Herrn nach Jerusalem, und sie werden künftig nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens folgen. In jenen Tagen wird das Haus Juda mit dem Haus Israel ziehen und sie werden miteinander aus dem Land des Nordens in das Land kommen, das ich euren Vätern zum Erbteil gegeben habe. Ich hatte zwar gedacht, was für eine Stellung will ich dir geben unter den Söhnen? Ich will dir das erwünschte Land schenken, das allerschönste Erbteil der Völker. Und ich hatte auch gedacht, ihr würdet mich Vater nennen und ihr würdet euch nicht mehr von mir abwenden. Aber wie eine Frau ihrem Gefährten untreu wird, so seid ihr mir untreu geworden, Haus Israel, spricht der Herr. Eine Stimme hört man auf den kahlen Höhen. Es ist das flehentliche Weinen der Kinder Israels, weil sie ihren Weg verkehrt und den Herrn, ihren Gott, vergessen haben. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, ich will euch eure Abtrünnigkeit heilen. Siehe, wir kommen zu dir, denn du bist der Herr, unser Gott. Wahrlich, die Höhen haben uns betrogen, das Lärmen auf den Bergen, wahrlich, bei dem Herrn, unserem Gott, steht das Heil Israels. Aber die Schande hat den Erwerb unserer Väter verzehrt von unserer Jugend an, ihre Schafe und ihre Rinder, ihre Söhne und ihre Töchter. Wir müssen in unserer Schande daliegen und unsere Schmach bedeckt uns, denn wir haben an dem Herrn, unserem Gott, gesündigt. Wir und unsere Väter von unserer Jugend an bis zu diesem Tag, und wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes. Juda wird noch schlechter hingestellt als der Rest der Welt. Doch dann bringt der Herr diese Töne der Hoffnung. Einen Gott, der an seiner Liebe zu Israel festhält. Und letztlich hält er an der Liebe zu jedem Menschen fest, bis zum heutigen Tag und auch für die Gegenwart. Er will nämlich, das wissen wir vom neuen Evangelium, was wissen wir? Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Unverblümt sieht er unser Verlorensein ohne ihn. Er sieht unser Verlorensein ohne ihn. Das ist Fakt bis heute. Und das Volk Israel läuft noch heute in die Irre. Und wir beten für das Volk Israel heute Morgen auch, dass sie den erkennen. Und wir wissen aber, dass es wenige sind, die ihn wirklich erkennen. Wenn man auf das Volk sieht, das ist wirklich bitter, da sehen wir fast nichts von echtem Glauben. Da sehen wir kaum Anbetung. Eine Minderheit, wie auch wir. Sie sind in manchem gesellschaftlichen Leben moderner als wir hier in Deutschland. Jerusalem soll soll nach vorne brechen, als auch eine Stadt, wo Intersexualität, Homosexualität, wollen die einen Titel dafür haben. Sie sind hier vorne. Sind weiter wie wir. Hat Gott keinen Platz. Und der Herr sagt es ihnen ganz klar, ihr bricht meine Ehe und sagt ihnen, er ist der Eheherr, so ein schöner alter Begriff, gell? Er ist der Eheherr des Volkes Israel und er hält trotzdem an ihnen fest. Trotz des Scheidebriefes macht er weiter. Warum? Er kann nicht anders. Er hat dieses Volk, den Menschen, seine Schöpfung erwählt. Er hält sich an die Zusagen an Abraham, an Isaak, an Jakob und Mose bis zum heutigen Tag. Und er wird tatsächlich, wie wir heute hier lesen, dieses Volk zu Ehren bringen, für sichtbar, für alle Welt. Auch wenn nichts darauf hindeutet in diesen Tagen und in diesen Jahren. Er wird es tun. Wisst ihr, wir können, bei Gott muss man ein bisschen langfristig denken. Wir denken immer nur unsere Zeit. Da muss alles geschehen. Da muss da auch wiederkommen und muss das tausendjährige Reich beginnen. Das denke ich mir alles. Nee. Wenn wir hier sehen, das war 589 vor Christus, ist die Stadt Jerusalem von Nebukadnezar eingenommen worden. Am 18. Juli, weiß man sogar ganz genau. Man hat Gott geschwiegen ein paar hundert Jahre bis zur Geburt Jesu. Glaubt ihr echt, dass es dann unbedingt in 20 Jahren alles geschehen muss oder unser Lebenszeit 60 oder 90? Werden sie 93 mindestens? Das ist nicht die Zeitspanne, die uns zu beschäftigen hat. Die Zeitspanne ist eben Gottes Handeln, die darin verankert ist. Er lässt beides wachsen, das Gute, das Böse, bis es maßvoll ist. Und wir sehen eher von uns christlicher Seite aus, dass das Böse momentan so massiv wächst. Es muss beides wachsen und zur Reife kommen. Und dann greift Gott ein in die Weltgeschichte. Und daran müssen wir glauben. Wir müssen unserem Glauben wieder Glauben schenken. Nicht unseren Zweifeln, nicht unseren Anfechtungen, sondern wir müssen an unseren Glauben. Dass Gott das wirklich so macht und Gott greift hier selber ein, nicht irgendwie ein menschliches Geschehen. Es wird kein Frieden, dauerhafter Friede, echter Friede geschehen ohne Gott. Das gibt es gar nicht auf dieser Welt. Gibt es in kaum einem Haus. Und dann braucht ihr euch auch nicht einzubilden, dass es ein äußerer Friede oder irgendein Weltfriede oder irgendein politischer Friede dazu bringt, dass ein Friede einkehrt, den wir uns alle wünschen. Das funktioniert nicht. So wie Gott eingegriffen hat mit dem Kommen Jesu in diese Welt, so wird er auch wieder eingreifen. Er greift ein, wenn wir denken, jetzt ist Israel besiegt. Jetzt geht die ganze Welt gegen sie. Und da greift der Herr selber ein. Nie wird es von Menschen verursacht, sondern nur von göttlicher Kraft. Kehr um, ruft er sein Volk hinein, ihr Abtrünnigen, kehrt um, heißt es auch für uns immer wieder neu. Dass immer wieder das Böse in unserem Herzen mit Gütern aus dem Himmel überwunden werden. Das ist unsere Aufgabe. Dass Gott, Jesus, uns das schenkt, dass wir das Böse mit Gutem überwinden. Auch wenn wir manchmal einsame Kämpfer in der Wüste sind. Gott bringt auch dich und mich zu Ehren. Das ist sein göttliches Konzept für mein Leben. Sein erklärtes Ziel in Jesus Christus. Und in unserem Text, da wird die Rückführung Israels angekündigt. Könnt ihr daheim nochmal nachlesen. Und da wird das Volk Israel sich dann bekehren in diesem letzten Moment, wo sie so bedroht sind, wenn sich der Herr ihnen zeigt. Dann werden sie das sehen und was wir hier gelesen haben, eben dann werden sie plötzlich sehen, hoppla, wir haben alles vergessen. Und nach Haja 12 habe ich glaube hier noch im Anschluss, ja genau, da steht es schön, und das hier runterlese, aber über das Haus David habe ich es hier drauf. Ja genau, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden widerlich über ihn Leid tragen, wie man widerlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Jesus selbst wird sichtbar wiederkommen und sie in letzter Bedrängnis retten und ein tausendjähriges Friedensreich aufbauen. Das steht noch aus und die Bundeslade ist in unserem Text noch angesprochen. Ich weiß nicht, wie manche hier schon gedacht haben, hey, nee, also die Bundeslade, die taucht dann wieder auf, im tausendjährige Reich, dann wird der Runde wieder alles losgehen, der neue Tempel ist gebaut, dann wird wieder geopfert, denke ich ja manche. Vielleicht ist es auch so, ich kann mir es nicht ganz so vorstellen, dass es so sein soll, aber die Spezialisten sind da oft anderer Meinung, denken, die Bundeslade ist noch irgendwo versteckt, ne? Und hier, da sagt er, die Bundeslade wird mal vergessen, die Bundeslade wird nicht mehr benutzt und die Bundeslade wird auch nicht mehr gemacht, steht hier im Jeremia-Text.
Amen.
Das ist für mich auch ein bisschen logisch.
In der Offenbarung ist er nochmal erwähnt.
Aber
nur als Zeichen.
Ja, das sehe ich. Das, aber es muss doch jeder sein. Ich will Gesetz einfach ein Gesetz hier ausstoßen, aber möchte noch eine Ergänzung geben, wenn man das Makkabäerbuch, also die Geschichtsbücher dazu nimmt, zur Bibel, kann man, das darf man auch, ne? Das ist nichts verboten. Und da wird berichtet im Makkabäer 2, Vers 5, als sie nun an den Berg kamen, darauf Mose gewesen war und des Herrn Erbland gesehen hatte, das ist der Berg Nebo, fand Jeremia eine Höhle. Also Jeremia hat wohl die Bundeslade versteckt vor dem Nebukadnezar, bevor der eingebrochen ist. Darein versteckte er die Hütte und die Lade und den Altar des Rauchopfers und verschloss das Loch. Aber etliche, die auch mitgingen, wollten sich das Loch merken und zeichnen, sie konnten es aber nicht finden. Da das Jeremia erfuhr, strafte er sie und sprach, diese Stätte soll kein Mensch finden, noch wissen, bis der Herr sein Volk wieder zuhauf bringen und ihnen gnädig sein wird. Also aus unserem Text geht klar vor, dass Jesus die Bundeslade ist in diesem Jeremia-Text. Die Bundeslage ist außer Kraft gesetzt, das sage ich mal, Gott baut doch nicht auf eine alte Kiste auf. Sondern von vornherein stand ein Plan fest. Und dieser Rettungsplan, auf den wir alle hoffen und vertrauen, für uns, für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder, ist einzig allein auf Jesus Christus gegründet. Was mir auch noch gefällt, Vers 17. Zu jener Zeit wird man Jerusalem Thron des Herrn nennen und alle Heidenvölker werden sich dorthin versammeln. Den Namen des Herrn nach Jerusalem. Das ist schon mal ein Ding, ne? Und sie werden künftig nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens folgen. Das ist ja auch sowas, ne? Das Sture beim Judentum. Das Sture bei uns. Er wird den Geist der Gnade ausgießen. Das haben wir schon durch Jesus Christus. Wir können den Starrsinn schon ablegen. Und da kriegen sie den Starrsinn genommen, die Decke weggenommen, die ihnen Gott selber auferlegt hat. Und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte, aber ihre Gedanken wurden verstockt. Das geht an das Volk Israel im 2. Korintherbrief. Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments, was sie ja machen, diese Decke unaufgedeckt, die erst Jesus in Jesus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag, schreibt hier Paulus im Korintherbrief, bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald sich aber das Volk Israel bekehrt, wird die Decke weggenommen. Und wieder mein Satz, Gott selbst wird das machen. Die werden jetzt selber zur Erkenntnis kommen und er wird sich ihnen zeigen mit seinen Wunden. Er wird erscheinen auf dem Berg, Ölberg, wenn der sich spaltet. Und dann wird eine Sondergnadenzeit anbrechen für diese Welt. Da gibt es nochmal richtig Gnadenzeit. Da kann man nochmal umkehren. Das gilt für die ganze Welt. Das wird von Israel ausgehen. Und das ist das schöne Wort. Das Heil kommt aus den Juden, sagt Jesus selbst im Johannesevangelium der Frau am Brunnen. Der Herr schafft das Heil durch den einen Juden, Jesus Christus. Darin liegt unsere und bleibt unsere Hoffnung. für unser Leben. Amen. Ja, dann möchte ich beten mit uns und dazu, wer kann, darf gerne aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unsere Hoffnung bist. Danke dir, dass du lebst. Herr, dass wir nicht irgendwo hinbeten, sondern wir beten zu dir, dem lebendigen Herrn. Und wenn wir beten, dann reden wir mit deinem Herzen, Herr. Und wir danken dir, dass du auch in unserem Leben in unser Herz hineinreden willst. Wir danken dir, dass du uns erlöst und freigekauft hast und dass wir schon heute den Geist der Gnade in unserem Leben, in unserer Seele erleben dürfen. Herr, setze du uns zu diesem Segen, den du uns mitgegeben hast durch den Heiligen Geist, Herr. Setze uns zum Segen in dieser Welt und auch für dein Volk, Herr, für unsere Familien und für unsere Gemeinde. Herr, dort, wo wir stehen, dass wir Segnende sind in einer Zeit, wo das Gericht sich überschlägt in unseren Tagen, Herr. Lass uns festhalten an der Hoffnung und an dem, dass du eine Perspektive schenkst, ob man jung ist oder alt. Herr, du schenkst Inhalt und du schenkst auch klare Weisungen, wo unser Weg hinzugehen hat in unserem Alltag, in unserem Beruf. Herr, wir danken dir, dass du der bist, der das Zepter in der Hand hält und die Zukunft ist für unser Leben. Segne uns, Herr, bewahr und behüte uns und schenke uns immer wieder Neumut und Vertrauen auf dich. Amen.